Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Alkohol gehört für viele ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch scheinbar harmlose Gewohnheiten wie das tägliche Feierabendbier können sich unbemerkt zu einer Abhängigkeit entwickeln, oft ohne dass die Betroffenen oder ihr Umfeld das erstmal als Alkoholsucht wahrnehmen.
Heute sprechen wir über sogenannte hochfunktionale Alkoholiker. Eine Form der Alkoholerkrankung, die besonders schwer zu erkennen ist, weil die Betroffenen ihr Leben scheinbar im Griff haben.
Sie gehen arbeiten, treffen sich mit Freunden, führen praktisch ein ganz normales Leben. Doch der Alkohol hat unbewusst längst die Kontrolle übernommen.
Genau das macht die Erkrankung so gefährlich. Menschen, die darunter leiden, passen oft perfekt in das Bild der leistungsstarken und erfolgreichen Persönlichkeit. Doch innerlich kämpfen sie gegen ein Problem, das immer größer wird.
Wir sprechen heute mit Professor Ulrich Preuß von der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin darüber, was diese Form der Sucht so problematisch macht und wie man sich selbst und auch anderen helfen kann. Außerdem haben wir noch einen ganz besonderen Gast, nämlich den Martin, der über seine persönlichen Erfahrungen mit der Alkoholerkrankung berichten wird. Wie er es nach langer Zeit geschafft hat, sich einzugestehen, dass er ein Alkoholproblem hat und auch, wie er die Erkrankung dann überwinden konnte. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und ich freue mich, dass ich heute mit einer ganz besonderen Gastmoderatorin zusammen moderieren darf. Mit mir im Studio ist
Davida Fernandes. Ich bin Werkstudentin bei Fokus Gesundheit. Ich habe mal Medizin studiert, bin MTA und Rettungssanitäterin und studiere derzeit Germanistik, um das journalistische Handwerk zu erlernen.
Da wieder das Feierabendbier nach einem langen Arbeitstag oder ja auch das Glas Wein zum Abendessen, das ist ja alles gesellschaftlich total akzeptiert. Ein Kulturgut sozusagen. Ich selbst, ich trinke gar keinen Alkohol und habe dann immer das Gefühl, dass ich mich eher erklären muss, wenn ich eben nichts trinken möchte. Wie geht's dir da?
Ja, so nehme ich das im Alltag auch wahr. Nun bin ich mittlerweile ziemlich offensichtlich im 9. Monat schwanger. Das heißt, ich muss nichts mehr erklären. Aber als es noch keiner wusste, da habe ich bei Zusammenkünften nicht gesagt, ich trinke gerade nicht, sondern ich habe gesagt, ich nehme Antibiotika. Und so bin ich niemals in Erklärungsnot geraten. Und vielleicht ist genau das, diese gesellschaftliche Akzeptanz für Alkohol, auch einer der Gründe, warum hochfunktionale Alkoholiker ihre Sucht so lange verstecken können. Weil es eben nicht unüblich ist, nach der Arbeit oder zum Essen ein Bier zu trinken. Dazu kann uns unser heutiger Gast Martin als Betroffener später bestimmt mehr erzählen.
Ja, also ich bin auch total gespannt auf die Perspektive von Martin. Ich finde es total krass, Davida, dass du sagst, ich finde dann sogar eine Ausrede, ja, weil ich nichts trinke. Also ja, das ist schon erschreckend und diese Gratwanderung zwischen eben diesem Kulturgut und der Sucht, darüber sprechen wir heute. Ich finde das ein total spannendes Thema. Bevor wir unsere Gäste begrüßen, tauchen wir jetzt erstmal tiefer ein in die Thematik, wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Die gute Nachricht vorweg. Vor 40 Jahren trank jeder Deutsche über 15 noch durchschnittlich 15 Liter Reinalkohol pro Jahr. Heute sind es nur noch 10 Liter. Der Konsum sinkt also.
Trotzdem gehört Deutschland immer noch zu den Hochkonsumländern. Im EU-Vergleich liegen wir auf Platz 9 des Pro-Kopf-Alkoholkonsums.
Im Jahr 2022 hat jeder Deutsche im Schnitt 92 Liter Bier und 20 Liter Wein getrunken. Dazu kommen noch Schaumwein wie Sekt und Spirituosen.
Knapp 15% der Erwachsenen liegen mit ihrem Alkoholkonsum in einem Bereich, den die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als riskant einstuft.
Alkoholmissbrauch erhöht das Risiko für schwere körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Leberzirrhose, Bauchspeicheldrüsenentzündungen und auch verschiedene Krebsarten.
Alkohol kann zusätzlich Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen, die nicht nur im Rausch, sondern auch schon im nüchternen Zustand bemerkbar sind. Zum Beispiel Unzuverlässigkeit, Reizbarkeit, Ängste, sogar Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken. Im Jahr 2020 waren unter den psychischen Störungen und Verhaltensstörungen diejenigen, die durch Alkohol herbeigeführt wurden, die zweithäufigste Diagnose für 15- bis 24-Jährige.
2016 starben 62.000 Menschen in Deutschland infolge von Alkoholkonsum. Das entspricht fast 14% aller Todesfälle.
In Deutschland leiden etwa 1,6 Millionen Menschen an einer Alkoholabhängigkeit. Nicht alle davon sind hochfunktionale Alkoholiker, aber laut einer US-amerikanischen Studie sind 20% der Betroffenen hochfunktionale Alkoholiker.
Ich freue mich jetzt, unseren heutigen Experten begrüßen zu dürfen, Professor Ulrich Preuß. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin am Klinikum in Ludwigsburg und stellvertretender Leiter der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Ulrich, herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ulrich, ich möchte gerne mit einer grundlegenden Frage einsteigen, nämlich mit einer Definition. Was ist denn medizinisch definiert eigentlich Alkoholismus?
Naja, der Begriff ist ein bisschen unglücklich und inzwischen ja auch veraltet, weil Alkoholkonsumstörungen, wie sie inzwischen heißen, ja als Erkrankung gelten und der Alkoholismus qualifiziert es ja so eher etwas ab als etwas, was sozial, verhaltensmäßig und auch ansonsten verwerflich ist. Also korrekter Begriff, auch politisch korrekter Begriff wäre eine Alkoholkonsum- oder Alkoholgebrauchsstörung und dazu zählen aus medizinischer Sicht eben diagnostische Kriterien oder Einheiten, die man dafür hat. Also etwa der schädliche Konsum von Alkohol oder der abhängige Konsum von Alkohol. Nicht in diesen Rahmen fällt dann auch noch so etwas wie den riskanten Konsum von Alkohol, also etwas, was den Alkoholkonsum betrifft, der die Gesundheit gefährdet. Na, so würde man das sehen. Und definiert ist es halt entsprechend in der Medizin nach Kriterien, die man schon vor geraumer Zeit aufgestellt hat, die sich aber auch immer wieder über die Zeit so etwas geändert haben.
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, na, der Begriff ist eigentlich nicht korrekt, auch nicht politisch eigentlich auch nicht korrekt. Er wird ja ganz viel verwendet. Also da erkennt man schon diese Grenze. Und das ist ja etwas, was sich auch ganz, ganz viele fragen. Ist es noch der normale, gesellschaftlich total anerkannte Konsum oder bin ich in einer Alkoholsucht oder bin ich gefährdet vielleicht in einer Alkoholsucht abzurutschen? Du hast gesagt, es gibt verschiedene Kriterien. Kannst du uns mal so die wichtigsten vielleicht dieser Kriterien nennen? Oder besonders ausschlaggebende Kriterien, an denen man vielleicht für sich selbst auch erkennen kann, ob man gefährdet ist?
Also fangen wir mal vielleicht von der anderen Seite an. Fast 90% der Gesellschaft trinken oder haben irgendwann mal im Leben Kontakt mit dem Alkohol gehabt. Es wird dann riskant, wenn bestimmte Trinkmengen, aktuell werden die definiert als 14 Gramm Alkohol pro Tag bei Frauen, 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag bei Männern. Die sind ein bisschen willkürlich, die Grenzen, aber basieren eben natürlich auch darauf, dass man epidemiologischen Studien festgestellt hat, dass ab diesem Wert Gesundheitsgefahren signifikant ansteigen. Also das ist dann ein riskanter Konsum. Trinkt man innerhalb von 14 Tagen mehr als 10 Trinkgelegenheiten, also an 10 Tagen mehr als diese Menge, ist es halt riskant. Genereller Alkoholkonsum, da ist immer ein Risiko mit dabei, nicht? Auch die mehr oder das, was für lange Zeit ja so rumgegeistert hat, dass moderater Alkoholkonsum schützt vor bestimmten Erkrankungen, hat sich in jüngsten Untersuchungen gerade eben nicht bestätigt, nicht? Also es bleibt immer riskant. Ne? Unterhalb dieser gerade erläuterten Mengen ist das Risiko niedrig und oberhalb dieser Mengen steigt das dann exponentiell, also jeder erinnert sich aus der Studie an so eine Exponentialgleichung, na, also exponentiell steigt dann das Risiko für alle möglichen, vor allem körperlichen und psychischen Folgeschäden an. Ja, das ist so die erste Drittel. Ne? Nächstes dann der schädliche Konsum. Also der Konsum ist so hoch, dass bei den Betroffenen, bei den Konsumenten schon körperliche und psychische Schäden eingetreten sind. Manche werden durchs Trinken depressiv, andere kriegen erhöhte Leberwerte oder irgendetwas anderes. Schädlicher Konsum. Ja, und die nächste medizinische Kategorie ist dann der abhängige Konsum, also der Alkohol, die Alkoholabhängigkeit. Ja, nach dem derzeit geltenden System der Diagnose gehören da Eigenschaften dazu, wie Toleranzentwicklung. Also man braucht erheblich größere Menge von Alkohol, um eine erwünschte Wirkung zu erzielen, nicht, oder gegen bestimmte Entzugssymptome anzukämpfen. Dann hat das Phänomen des Cravings, der Suchtdruck, also den Drang, Alkohol zu trinken. Ne? Wichtigste Verhaltenskomponente ist der Kontrollverlust, also die verminderte oder aufgehobene, also es ist eine verminderte Kontrolle über den Konsum. Ne? Betroffene gehen her und sagen sich, heute trinke ich nur ein Glas Wein und tauchen am nächsten Tag auf und sind trotzdem, haben dann 10 oder 2 Flaschen Wein oder was getrunken. Ne? Das heißt, die haben nicht mehr die Möglichkeit, die Trinkmenge zu kontrollieren. Es gibt ein Entzugssyndrom, das ist auch das, warum dann der Mediziner ins Spiel kommt. Das spezifisch ist für den Alkohol. Es wird konsumiert trotz negativer Folgen und der Alkoholkonsum führt dazu, dass dann wichtige Aktivitäten, tägliche Aktivitäten, Arbeit, Schule, Haushalt und so vernachlässigt werden, na, weil man sich den Konsum widmet oder sich von den Folgen erholt. Also 3 dieser Kriterien nach dem bisherigen System müssen innerhalb eines Monats gemeinsam auftreten. Dann kann man die Diagnose der Alkoholabhängigkeit stellen. Das ist natürlich alles eigentlich dimensional. Also sowohl ein Kontinuum, das eben geht vom Probierkonsum bis hin zur schweren Abhängigkeit. So versteht der Mediziner das.
Ulrich, wir sprechen heute vor allem über hochfunktionale Alkoholiker. Und da ist ja genauso, dass die das schaffen, super erfolgreich im Job zu sein, eine Familie, Kinder zu haben, Sport zu machen, alles Mögliche. Uns nicht mal bemerkt wird im Umfeld. Gibt es noch weitere Kriterien, die diese Gruppe von anderen Abhängigen unterscheidet?
Ja, also diese Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, gelten natürlich auch bei solchen Personen, nicht? Das hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut die individuellen Kompensationsmöglichkeiten sind, mit einem Hochkonsum oder einem abhängigen Konsum umzugehen. Nicht die Betroffenen wissen, dass das gesellschaftlich sanktioniert ist, wenn man mit Fahne oder betrunken in einem professionellen Umfeld herumläuft. Das wissen die, nicht? Und dann wird natürlich der Alkohol so eingeteilt und auch so konsumiert, dass es eben gegenüber der Umwelt möglichst wenig auffällt. Sei es, dass das tagsüber mit geringeren Mengen konsumiert wird und abends dann in größeren Mengen. Es wird aufgepasst, dass keine Auffälligkeiten bestehen. Es wird Mundsprays verwendet. Hatte ich auch schon damit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte schon gar nicht, da keine Alkoholfahne riechen. Ne, durch die Toleranzentwicklung passt sich ja auch der Körper an und den Alkoholkonsum an. Das heißt, es werden sehr große Mengen vertragen, ohne dass das äußerlich erstmal auffällt. Der Alkoholungewohnte ist beispielsweise bei einer Promillezahl von 1,5 schwer intoxikiert. Das ist beim Alkoholtoleranten überhaupt nicht der Fall, sondern der wirkt eigentlich relativ adäquat. Es gibt kleinere neuropsychologische Auffälligkeiten, aber auf den ersten Blick fällt das auch nicht auf. Und damit lässt sich natürlich auch so eine Konsumstörung lange kamouflieren, nicht? Also genauso wie Vermeidungsverhalten jeglicher Art, das bekannt werden zu lassen gegenüber der persönlichen Umgebung, genau weil sie wissen, dass das hochgradig sanktioniert ist. Das gelingt dann vielen über viele Jahre relativ gut. Irgendwann mal klappt es dann nicht mehr, weil dann die Trinkmenge zu stark steigt oder soziale, vor allem auch psychische Folgen eintreten, somatische Folgen eintreten und dann bricht das ganze System in sich zusammen. Ich erinnere mich, ich habe gerade einen Patienten hier in Behandlung, der auch hochfunktional tätig ist, nicht, und der hat es dann geschafft, mal 17 Jahre trocken zu weisen, was eine Leistung ist, nicht, aber ist dann eben aufgrund einer Euphorisierung im Beruf und hat gerade was Gutes überstanden, wieder rückfällig geworden. Ja, und das ist dann in kurzer Zeit extrem eskaliert, sodass das dann gleich wieder 2 stationäre Behandlungen auf sich nehmen muss. Und er konnte sehr gut reflektieren, was er da gemacht hat, war aber nicht imstande, so von sich aus so etwas wie die verminderte Kontrolle oder die Entzugssymptome in irgendeiner Form dann zu bewältigen. Nicht? Da ist es dann soweit, dass professionelle Hilfe natürlich schon wichtig und auch indiziert ist.
Auf die sozialen und psychologischen Faktoren, die bei der Entwicklung und vor allem Aufrechterhaltung von einer Alkoholabhängigkeit eine Rolle spielen, wollen wir später nochmal eingehen. Aber was ich jetzt gerne vorher nochmal klären würde und von dir wissen würde, ist, wie wirkt sich eine Suchterkrankung körperlich aus? Also was passiert im Körper eines Menschen, der unter einer Alkoholkonsumstörung leidet?
Also der Körper muss natürlich mit großen Mengen einer toxischen Substanz zurechtkommen, die so in diesen Mengen von der Natur nicht vorgesehen ist. Nicht alkoholabbauende Enzyme gibt es bei den Primaten besonders, also auch bei den nächsten Verwandten. Die sind scheinbar evolutionär schon seit 20 Millionen Jahren in unserem Genom vorhanden, ne? Also auch bei den Vorfahren. Aber diese großen Mengen von Alkohol, die jetzt zur Verfügung stehen, seit man Wein, Bier und solche Substanzen zur Verfügung hat, das ist ja erst ein paar tausend Jahre, da ist der Körper natürlich nicht darauf vorbereitet und muss bei steigendem, regelmäßigen Konsum entsprechende Anpassungsleistungen vornehmen. Nicht also den Alkoholstoffwechsel umstellen, das gelingt bei Männern besser als bei Frauen, damit sie eben täglich mit solch großen Mengen eben zurechtkommen. Eine zusätzliche Nährstoffe, die durch den Alkohol kommen, sagen wir mal so, führen dazu, dass es auch zu Organveränderungen kommt, beispielsweise die Leberverfettung. Andere Organe werden betroffen, beispielsweise, was relativ häufig ist, ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und natürlich ist auch das Gehirn betroffen, was jetzt den Psychiater besonders interessiert. Na, da weiß man, je früher der Alkoholkonsum beginnt, je regelmäßiger er ist, je größere Mengen zugeführt werden, desto größer sind auch Veränderungen im Gehirn. Bei vielen Patienten sieht man dann Veränderungen des Hirnvolumens, ne, und auch Verhaltensänderungen. Zum Beispiel, dass bestimmte sogenannte exekutive Funktionen, also das Planen und Ausführen von Tätigkeiten, die Verhaltenskontrolle beispielsweise, also etwa Impulsivität und so, dann sehr viel schlechter funktionieren. Ne? Also das hat dann strukturelle, funktionelle und auch Verhaltenskonsequenzen, wenn Alkohol über viele Jahre, bis sie zum Beispiel zu uns in Behandlung kommen, dauert bis zu 15 Jahre. Also da kommt eine Menge toxische Substanz zusammen, die dann zu entsprechenden Veränderungen von Kopf bis Fuß, muss man sagen, führt.
Und bei der Entstehung der Suchterkrankung, inwiefern spielen da neurobiologische Faktoren, wie zum Beispiel genetische Prädisposition, eine Rolle?
Naja, das spielt natürlich wie bei anderen psychischen Störungsbildern hier auch eine Rolle, nicht? Man schätzt aus Zwillingsstudien, dass die Erblichkeit einer solchen Disposition so zwischen 40% und 60% liegen soll. Na, jetzt ist es nicht niedrig, aber es ist natürlich auch immer so, dass neben der genetischen Disposition entsprechend die Umweltfaktoren hinzukommen müssen. Das ist wie so ein Quadrat, was nur dann entstehen kann, wenn Quer- und Längsseite existieren. Und da ist es natürlich auch so, dass zu der Disposition und allem, was damit dazugehört, eben der Kontakt Risikofaktoren, auch von biologischer Seite, sind sicherlich, wenn erstgradige Verwandte sowas haben, nicht? Das weiß man seit geraumer Zeit, dass familiäre Dispositionen gibt, die sich dann mitunter über so mehrere Generationen zeigt, dass da noch so eine Disposition da durchgekommen ist. Ne? Und dann hat man jetzt schon seit Jahrzehnten versucht, dann die wirklichen genetischen Varianten zu identifizieren, die da eine Rolle spielen. Das gestaltet sich schwierig, wie bei anderen psychischen Störungsbildern auch. Aber man findet eine Reihe davon und am stärksten sind die Befunde, wenn man das so sagen kann, haben zu tun mit Varianten, die bei alkoholabbauenden Enzymen eine Rolle spielen. Ne? Also das sind so die allerheißesten Kandidaten, die so die Disposition für Alkoholkonsumstörungen oder die Alkoholabhängigkeit in irgendeiner Form beeinflussen. Ne? Das erklärt aber nicht bei weitem nicht das, was man an diesen 40% bis 60% Varianz in den Zwillingsstudien sieht. Das ist also noch weiterer Forschungsbedarf. Summa summarum, ja, es gibt die biologische Disposition. Möglicherweise hat sie eher was damit zu tun, dass es sich weniger auf dem neurobiologischen Gebiet abspielt, sondern eher was mit der Alkoholverträglichkeit zu tun hat, also wie schnell der Alkohol abgebaut wird. Ein Teil der ganzen Geschichte ist, während andere Teile wie Risikoverhalten, Impulsivität, psychische Komorbidität dann von der neurobiologischen Seite kommen, die das Risiko für das Entstehen einer Abhängigkeitserkrankung oder Konsumstörung erhöht.
Ja, die genetischen Faktoren haben wir ja leider immer nicht so in der Hand, aber es gibt ja auch noch Risikofaktoren, die man vielleicht doch in der Hand hat. Was ich interessant finde, ist das Thema Stress. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass Stress im Beruf, aber auch privater Stress zum Beispiel und auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen das Risiko für eine Alkoholsucht erhöhen. Wie ist denn der Zusammenhang und wie groß ist dieser Einfluss von solchen Faktoren?
Naja, jedes für sich ist vermutlich unabhängig in der Kombination dann auftretend. Nicht Impulsivität spielt eine Rolle, also Verhaltensweisen, die man nicht richtig überdenkt. Und das gilt natürlich dann auch für den Substanzkonsum. Das ist ein so ein Weg, der als Risikofaktor gilt. Der subjektiv erfundene Stress und vor allem die subjektive Stressverarbeitung spielt dann eine große Rolle. Nicht alle Menschen haben Stress, aber nicht alle werden abhängig deswegen. Nicht also irgendwann mal wird in der Biografie gelernt, dass Alkohol hilft, mit diesem Stress umzugehen. Also wenn der Alkohol selbst dann Stress macht oder dazu führt, dass man interaktionelle Probleme hat, kann es eben sein, dass das dann so ein rückgekoppelter Prozess wird. Nicht also Alkohol macht Stress, ich trinke da mehr Alkohol, um damit umgehen zu können. Nicht so kann sich das dann entsprechend verselbstständigen. Nicht? Und da weiß man, dass das auch Einfluss auf die Stressverarbeitung hat, weil die Individuen feststellen, hoppla, es hilft mir ja, entweder mit Angst, Stress, unangenehmen Gefühlen ganz generell umzugehen oder auch mit allzu positiven Gefühlen, die verstärken zu wollen. Ich bin euphorisch heute, jetzt ein Pikolöchen und dann noch ein Pikolöchen. Nicht? Und wenn das häufiger auftritt, kann es eben dann auch zur Gewohnheit und hinterher dann zur Erkrankung werden. Das ist eine alles andere als einfache Geschichte, wie da die Wechselwirkung zwischen Stressverarbeitung, psychische Erkrankung, Impulsivität und Alkoholkonsum ist. Meistens kommen alle Faktoren irgendwie zusammen in der individuellen Kombination, die dann am Ende zu einem ähnlichen Phänotyp führen.
Gibt es, Ulrich, noch weitere beeinflussbare Risikofaktoren für eine Alkoholsucht?
Die soziale Umgebung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Nicht? Prekäre Verhältnisse in Familien, emotionale Vernachlässigung, Übergriffigkeit, Traumata, andere psychische Erkrankungen wie ADHS, nicht in der Adoleszenz. Die Peer Group spielt eine wichtige Rolle, ne? Wenn das dort en vogue ist, dass man nur cool ist, wenn man die Substanz konsumiert oder mit denen trinken geht, das hat dann so die wichtige natürlich auch Modelllernfaktion. Ne? Und es kann schon so sein, dass dann halt dieses Binge-Drinking bei Jugendlichen hat zwar jetzt wieder abgenommen in der letzten Zeit, aber es ist ja durchaus da. Ne? Also per Definition mehr als 5 Standardgetränke pro Trinkgelegenheit, das kann keiner richtig berichten, ne? Was sie da im Einzelnen bei einem solchen Binge getrunken haben. Auf jeden Fall immer ziemlich viel. Wer da mit Alkoholintoxikation schon in der Jugend im Krankenhaus landet, hat natürlich das Risiko, dass es hinterher Probleme gibt. Nicht? Und dann geht es in einer ziemlich komplexen Entwicklung in dieser Trajektorie, also in diesem Verlauf, natürlich weiter. Vieles entscheidet sich dann so im frühen Erwachsenenalter, vielen Fällen, nicht bei allen, also ob wichtige Rollenfunktionen dann eingenommen werden können, Familie, Beruf, eigener Wohnsitz und sowas, nicht? Dann kommen einige trotz problematischem Verhalten auch aus so einem problematischen Trinkverhalten auch wieder raus. Ne? Und andere biegen ab in Richtung Abhängigkeit.
An dieser Stelle machen wir jetzt einen Sprung in die Vergangenheit und schauen uns mal an, wie frühere Kulturen mit Alkohol umgegangen sind und seit wann es Alkoholkonsum eigentlich überhaupt gibt.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Der Begriff Alkohol kommt aus dem Arabischen, von Al-Kul. Das bedeutet ursprünglich das Feinste. Später wurde er dann für Destillate und Spirituosen verwendet.
Die Herstellung von Alkohol ist uralt. In einer Höhle nahe Haifa fanden Wissenschaftler Spuren von gegorenem Getreide, rund 13.000 Jahre alt. Wahrscheinlich wurde dort ein bierähnliches Getränk gebraut.
Vor etwa 8000 Jahren begannen die Babylonier, Bier aus Wildgräsern zu brauen. Gleichzeitig entstand in Mesopotamien der erste Wein, hergestellt aus überreifen Trauben.
Auch die Wikinger tranken Alkohol, unter anderem in Form von Met. Dieser galt in der Mythologie als Getränk der Götter. Aber auch bei ihnen war Bier das Standardgetränk. Es war günstiger und haltbarer als Wasser.
Die Destillation von Alkohol entwickelte sich vor rund 1300 Jahren in der arabischen Alchemie. Etwa 400 Jahre später wurde die Methode in Europa genutzt, um Wein zu destillieren, bekannt als Aqua Ardens, brennendes Wasser.
Im Mittelalter war Bier oft einfacher zugänglich als sauberes Wasser und wurde eher als Nahrungs- denn als Genussmittel konsumiert. Der Alkoholgehalt war außerdem geringer, da Gerste und Roggen statt Hopfen verwendet wurden.
Im 14. und 15. Jahrhundert breitete sich hochprozentiger Alkohol aus. Vor allem, weil viele glaubten, er helfe gegen die Pest. Nach der Seuche stieg der Konsum noch weiter an.
Im 19. Jahrhundert dann begann der Bierkonsum zurückzugehen, während der Konsum von Branntwein anstieg. Dieser wurde aus Kartoffeln hergestellt, war in der Herstellung also wesentlich kostengünstiger und die Produktion war nicht mehr länger nur Apotheken vorbehalten, sondern konnte auch von Hausbrennereien durchgeführt werden. Gründe für den zunehmenden Alkoholkonsum sind unter Historikern umstritten. Einige sehen ihn als Folge der Industrialisierung, andere glauben, er sei fest verwurzeltes Element der Kultur und Lebensweise.
Kommen wir zurück in die Gegenwart, bevor wir mit Ulrich weiter besprechen, was man denn eigentlich bei einer Alkoholsucht tun kann und wie auch Angehörige unterstützen können, begrüßen wir jetzt einen ganz besonderen Gast, der uns aus eigener Erfahrung berichten kann, wie es denn ist, jahrelang mit einer Alkoholsucht zu leben, ohne dass Außenstehende das bemerken.
Hallo Martin, ich würde gerne wissen, wann hast du angefangen, Alkohol zu konsumieren und wann wurde es zu einem echten Problem für dich?
Angefangen habe ich im Alter von 16 Jahren mit Bier bzw. Mixgetränken. Und das war damals immer auf Partys, auf Veranstaltungen, wo ich gemerkt habe, diese Substanz verschafft mir eine Leichtigkeit und ein Selbstbewusstsein, das ich ohne vermutlich in der Zeit, zumindest habe ich mir das eingebildet, nicht gehabt hätte. Also ich habe gemerkt, mit dem ersten, mit dem zweiten Bier damals, mit 16, 17, fielen alle Fesseln, die ich irgendwo gespürt habe, in einem nüchternen Zustand, vor allem in Kontakt mit Gesellschaft, auch mit Mädchen damals und so weiter. Und das war der große Start und ich hatte damals schon das Gefühl, das ist das Elixier, was ich brauche, um wirklich abends und in Gesellschaft Spaß haben zu können. Die Zeit danach, die entwickelte sich in unterschiedlichen Phasen bis hin dann zu einem tatsächlich zwanghaften Konsum in dem letzten halben Jahr 2020 während des ersten Corona-Lockdowns, wo es tatsächlich dann ein eher zwanghafter Konsum war, ohne jetzt wirklich den scheinbaren Mehrwert noch zu spüren. Und das Ende dann schlussendlich glücklicherweise im September 2020.
Aber Martin, du hast gesagt, das letzte halbe Jahr hast du diesen zwanghaften Konsum wahrgenommen, 2020, das ist jetzt 5 Jahre her. Über wie viele Jahre hat sich dieser Prozess denn von jetzt 16, ist ja sehr früh als Jugendlicher, dann gezogen bis 2020?
Also spannenderweise in einem kontinuierlichen Prozess. Also die ersten 5 Jahre waren tatsächlich nur Partys. Dann habe ich mein Studium begonnen. Dann waren die Partys nicht nur am Wochenende, sondern auch mal unter der Woche. Das heißt, die Häufigkeit wurde erhöht. Auch, glaube ich, der Konsum an sich pro Abend ist nach oben gegangen, meiner Einschätzung nach. Dann mit dem Einstieg ins Berufsleben 2006 war es so, dass ich fast 4 Jahre viel auf Reisen war, unterwegs war und ich habe erstmals begonnen, unter der Woche die Substanz auch als Entspannungsmittel abends zu verwenden. Ich war viel auf Baustellen unterwegs und habe gemerkt, das verschafft mir so ein bisschen die Möglichkeit, runterfahren zu können, in Anführungsstrichen, eine Entspannung, eine gewisse und ein Abschalten. Also dadurch, dass es ja betäubend wirkt, waren die ganzen Gedanken, der ganze Stress des Vortages oder des Tages waren dann so leicht benebelt und traten in den Hintergrund und ich habe mich dann gedanklich sehr, sehr frei gefühlt. Das hat sich dann mit dem Berufswechsel oder mit dem Einstieg in eine andere Position, 2010 war das, mit einem festen Arbeitssitz in Berlin, insofern verschärft, kann ich sagen, dass ich keine Reisetätigkeit oder viel, viel weniger Reisetätigkeiten hatte. Und ich aber gemerkt habe, ich brauche trotzdem abends mein Bier damals und habe das dann eben irgendwie geschafft, auf dem Nachhauseweg zwischen Stops einzulegen oder einfach mal abends länger im Büro zu bleiben und da mir noch ein Sixpack hinzustellen, weiter zu arbeiten, nebenher gemütlich zu trinken. Und das wurde dann sozusagen immer intensiver und immer häufiger auch. Ich habe nie täglich getrunken, auch nie morgens getrunken, sondern es war immer nur so ab nachmittags, wo dann das Bedürfnis und das Verlangen angestiegen ist und auch so das Gefühl, jetzt hast du schon wahnsinnig viel geschafft heute und jetzt gönnst du dir was. Also dieser Belohnungseffekt, nachdem ich da immer wieder gestrebt habe, das wurde in einer höheren Dichte einfach merkbar bei mir und ende dann schlussendlich nach vielen Jahren im Jahr 2020. Wir haben dann damals viel im Homeoffice gearbeitet, wo die Möglichkeit dann auch einfach öfters da war, ab dem späten Nachmittag schon sich das erste Bier aufzumachen. Und das war wie so ein ganz normaler Prozess bis zum Ende September, wo ich dann aufgehört habe im Jahr 2020. Gedanken darüber habe ich mir tatsächlich ab dem Jahr 2010 gemacht. Ich kann mich noch so genau daran erinnern, weil ich da erstmals eine 10-wöchige Pause eingelegt habe und zum ersten Mal auch ein Buch über Alkoholismus gelesen habe, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie ist es denn eigentlich für mich, wenn ich 10 Wochen mal nichts trinke? Und gleichzeitig dachte ich, flankierend könnte eine spannende Maßnahme sein, ein Buch über jemanden zu lesen, der ja überhaupt nicht so ist wie du, der ja ein richtiger Alkoholiker ist. Und diese 10 Wochen, die haben mich tatsächlich nachhaltig geprägt, insofern, dass diese gedankliche, ich will mal sagen, dunkle Wolke immer größer und auch spürbarer wurde und ich in regelmäßigen Abständen nach dieser 10-wöchigen Pause immer wieder mal ein Buch gelesen habe darüber, aber nicht, um mich in meiner Meinung umzukehren, sondern eher die Bestätigung zu bekommen, dass ich das hinkriege, in Maßen zu trinken, ohne es zu übertreiben. Und deswegen habe ich mir vor allem die Bücher ausgesucht, die so richtig auf den Putz gehauen haben, wie Keith Richards, wie Anthony Kiedis und so weiter, die ihre gesamte Geschichte aufgeschrieben haben und über ihren gesamten Lebensweg hinweg ja erfolgreich geblieben sind. Was dann für mich immer so dieses Luftschloss wieder klar gemacht hat, also natürlich funktioniert es regelmäßig und auch kontrolliert, in Anführungsstrichen, Alkohol zu trinken, ohne dass man irgendwo abrutscht und ein richtiger Alkoholiker wird.
Das ist total spannend, Martin, genau diese dass man selber verleugnet, sich nicht eingesteht, diesen Prozess, den du da durchlaufen hast. Und es ist ja wirklich auch ein sehr langer Zeitraum. Also wir sprechen dann über 20 Jahre, wie du es jetzt beschrieben hast. Hochfunktionale Alkoholiker, und so einer warst du ja, sind ja Meister darin, das zu verbergen. Ein Stück weit vor dir selbst, aber auch vor dem Umfeld. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie es dir denn gelungen ist, dass du das verborgen hast. Wie hast du diesen Spagat? Du warst ja wahnsinnig erfolgreich, auch beruflich, diesen Spagat eben zwischen dem Erfolg und der Abhängigkeit hinbekommen.
Also geholfen hat mir dabei natürlich, und das klingt total sarkastisch eigentlich, dass ich erst ab nachmittags irgendwann das Bedürfnis hatte zu trinken. Und vor allem dann auch abends und am Wochenende und das sogenannte Feierabendbiere und Partybiere und auf Partys und Veranstaltungen betrunken zu sein und auch stark betrunken zu sein, ja in der heutigen Gesellschaft nichts Außergewöhnliches ist. Deswegen ist das per se von meinem Trinkverhalten her schon mal, ich will fast sagen, eher unauffällig gewesen. Und gleichzeitig war es so, dass ich gemerkt habe, ich trinke mein Bier deutlich schneller als alle anderen und natürlich auch häufiger, das muss man schon sagen. Und natürlich musste ich das auch in irgendeiner Form verbergen im Beruf oder auch in der Familie. Im Beruf, tagsüber im Büro sowieso nicht, weil da bin ich nüchtern geblieben, aber dann auf Abendveranstaltungen. Da habe ich dann schon oft gemerkt, es fällt mir sehr schwer, Bier zu trinken. Also ich sage immer Bier, weil ich habe eigentlich ausschließlich Bier getrunken. Und meine Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, die ich aus meiner Sicht benötigt habe oder die ich gebraucht habe, um dieses Level zu erreichen, was mir dann dieses Wohlbefinden scheinbar beschert hat, ohne auffällig zu werden. Also ich habe gemerkt, ich kam mir schon etwas doof vor, wenn mein erstes Bier doppelt so schnell verschwunden ist wie bei allen anderen. Und das hat eben tatsächlich dazu dann geführt, dass ich bei manchen Veranstaltungen gar nichts getrunken habe, um sozusagen komplett wegzubleiben davon, um nicht in dieses unangenehme Gefühl, man rennt seinem eigenen Substanzrausch hinterher und kriegt ihn nicht. Das war immer so das Bild bei mir, fürchterliches Gefühl. Und deswegen habe ich es dann entweder, habe ich dann manchmal gar nichts getrunken oder ich habe tatsächlich versucht, es irgendwie zu verheimlichen und zum Beispiel nach einer Veranstaltung dann als Erster rauszulaufen und als Erster schon mal kurz an der Bar ein Bier zu trinken, auf dem Weg zur Toilette, dann zurückzukommen, dann vor dem Buffet zum Beispiel schon mal 2-3 Bier zu trinken, weil ich gemerkt habe, das ist ja das Spannende, wenn man was gegessen hat, dann geht ja auch so ein bisschen dieses Bedürfnis weg, sich mit einer anderen Substanz zu belohnen, weil man schon satt ist, was den Mageninhalt anbetrifft. Deswegen wollte ich auch immer zuerst ein paar Bier trinken, bevor ich gegessen habe. Also auch da war mir schon immer relativ klar, ich suche eigentlich tatsächlich das Wirken dieser Substanz und ich brauche genau das. Und dann alles, was man sich so vorstellen kann, möglichst oft auch die Gesprächspartner zu wechseln, dann fällt nicht auf, wenn man sein leeres Bier schon wieder wegstellt und ein neues volles holt. Oder ich kann mich erinnern, das war einfach total plakativ. Ich bin mit zwei Arbeitskolleginnen abends essen gewesen und wir haben so in die Karte geguckt und haben überlegt, was man zu essen bestellen und auch zu trinken. Und ich wusste, wir sind vom Büro aus losgelaufen und ich hatte gar keine Möglichkeit, vor diesem Treffen ein Bier zu trinken und dachte mir, wie kriegst du das jetzt hin? Weil du willst unbedingt an diesem Abend auch Bier trinken und hab die beiden dann tatsächlich erfolgreich überredet, dass wir uns einfach einen Pitcher kaufen, weil jeder ja schlussendlich nach ein bisschen Überredungsarbeit auch Pilz trinken wollte, genauso wie ich. Und dann hatte ich einen 1,5 Liter Bierpitcher auf dem Tisch stehen und 3 kleine Gläschen. Und dann war es für mich scheinbar total einfach, viel, viel schneller zu trinken als die anderen, weil ich konnte ja immer den Charmeur spielen ausschenken mit der Dreierrunde. Dass ich dann meistens nur mir nachgeschenkt habe, dachte ich natürlich immer sehr, sehr gut verheimlichen zu können. Der letzte Hinweis kam dann tatsächlich von meiner jetzigen Partnerin, die im Jahr 2020 zu mir irgendwann mal abends gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich heute schon was getrunken? Und ich hatte dann gesagt, ja, ich habe schon Bier getrunken beim Essen machen. Und in Wirklichkeit waren es aber schon 3 oder 4, glaube ich. Und dann hatte sie gesagt, ist es denn eigentlich nicht ein bisschen viel zur Zeit? Und das war so tatsächlich der Schalter, der dann in dem Augenblick mal bei mir umgelegt wurde, nachdem über viele Jahre ich das immer eher negiert habe oder auch, man muss auch sagen, unfair und manchmal auch aggressiv reagiert habe auf den ja subtilen Vorwurf, zu viel zu trinken.
Haben da dann noch andere Faktoren zu diesem initialen Punkt, an dem du dann erkannt hast, ich habe offensichtlich ein Problem, beigetragen?
Ja, das ist genau diese dunkle Wolke, die in meinem Kopf immer größer und größer wurde, über Jahre. Ich habe ja wirklich rückblickend vom Jahr 2020 10 Jahre mir überlegt, dein Verhalten, ist es noch normal oder ist es zu viel? Und nachdem es über diesen Zeitraum auch immer mehr wurde, wurde natürlich die Gedanken auch immer intensiver und ich hatte eine, ja, ich würde heute sagen, panische Angst davor, mir einzugestehen, dass ich nur mit Abstinenz glücklich weiterleben kann, weil ich habe ja auch Dinge ausprobiert, wie Zwischenwasser, wie einfach mal Pausen und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert. Das waren alles nur Bestätigungen schlussendlich für mich, dass ich es ja doch kann, so schön, wie ich es dann immer ausgedrückt habe, aber nichts konnte ich. Es war schlussendlich immer nur eine Verlagerung und ein, ich will mal so sagen, so ein kleines Erfolgsgefühl, doch nicht wirklich abhängig zu sein. Und diese dunkle Wolke, die wurde immer größer und die Last dadurch wurde auch immer, also spürbar, immer unangenehmer. Und es kamen einfach auch Augenblicke dazu, wo ich mir dachte, also du bist auch verantwortungslos. Du bist mit irgendwie Kinder unterwegs und bist nicht auf 0,0 Promille, sondern du hast einen gewissen Pegel auf irgendwelchen Feiern und Partys und Veranstaltungen und da war mir schon klar, oh, ich weiß nicht, wo das alles noch hinführt. Und so in dieser dunklen Wolke war irgendwo der versteckte Hinweis, zieh die Handbremse, bevor es zu spät ist. Und Gott sei Dank, kann ich heute sagen, habe ich sie rechtzeitig gezogen, weil ich habe anderen zumindest keinen körperlichen Schaden zugefügt. Ich glaube, über Jahre war es immer so, dass mit dem Konsum natürlich auch eine ganz andere Emotionalität in den Unterhaltungen oder auch mal Diskussionen in Partnerschaften, auch mit Kindern, die Folge des Konsums war, für die ich mich heute noch schäme, wo ich sage, also absolut einfach nur peinlich und ganz schlimm. Und bin deswegen heute wahnsinnig dankbar dafür, diesen Absprung einfach geschafft zu haben.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass es wahnsinnig anstrengend war. Du musstest ja zum Teil sehr strategisch vorgehen, auch um das zu verbergen und dir quasi Mechanismen zu überlegen, wie du trotzdem an deinen Alkohol kommst. Und du hast auch schon angesprochen, dass dich das psychisch sehr belastet hat. Wie war das für dich? Wie hat sich das auf deine Psyche ausgewirkt, nicht immer ganz du selbst zu sein?
Gemerkt habe ich das vor allem an Tagen, wo ich wirklich ab dem Nachmittag Bier getrunken habe und wirklich viel Bier getrunken habe, bis, ich sage jetzt mal, 22 Uhr. Und ich habe es geschafft, um 22 Uhr dann wirklich mit einem Pegel ins Bett zu gehen, der eigentlich so ein bisschen nach einer Party glich. Hab mir den Wecker gestellt morgens um 5 Uhr und bin um 5 Uhr aufgestanden und habe dann draußen meinen Sport gemacht. Ich habe damals Freeletics gemacht. Das ist eine Körperübung mit dem eigenen Körpergewicht und so weiter, mit Liegestützen, Klimmzügen und so weiter. Und habe das in dieser letzten Phase bei, knapp über 0 Grad draußen gemacht. Für eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Bin dann um circa 6:30, also ich habe einen Kaffee gemacht, habe Sport gemacht, manchmal sogar noch eine Zigarette morgens geraucht vor dem Sport. Bin dann um 6:30 in die Küche gegangen, habe Frühstück gemacht, habe Brote gemacht für die Kinder, mir noch einen Kaffee gemacht und bin dann ins Büro gefahren, nachdem ich die Kinder in die Kita oder so gebracht habe. Und das war so ein bisschen dieses Funktionieren, wo ich auch gemerkt habe, unabhängig von dieser dunklen Wolke, die permanent da war und das schlechte Gewissen und das doofe Gefühl und der Selbsthass, der ja auch entsteht dadurch, weil man einfach merkt, man ist drüber, man macht etwas, was nicht normal ist. Man kann sich das einfach nicht eingestehen, aber es im Unterbewusstsein wächst dieses Gefühl immer stärker. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es funktioniert doch alles, es geht alles. Es kritisiert dich keiner dafür, du bist pünktlich in der Kita, du bist pünktlich im Büro, sitzt pünktlich in der ersten Besprechung und es funktioniert scheinbar alles. Außer, dass ich das natürlich, und das ist schon eine Belastung gewesen, morgens, ich bin mit Kopfweh zum Sport gegangen. Ich hatte teilweise ein Schwindelgefühl und habe das sozusagen übertüncht und dachte mir in dem Augenblick dann auch, dafür machst du jetzt auch den Sport, damit du dir das dann abends wieder gönnen kannst. Und es ist wie so eine Ausbalancierung zwischen dem schlimmen Übel und dafür mache ich aber ganz viel dafür, damit ich mir das dann gönnen kann. Und insofern hat sich das scheinbar im täglichen Leben irgendwo austariert. Aber unterbewusst natürlich ist da immer mehr gewachsen, was schlussendlich dann mich auch irgendwann zu dieser Entscheidung einfach getrieben hat, als das fast zum Überlaufen gebracht wurde.
Martin, das klingt unglaublich anstrengend und ich finde es total beeindruckend. Was mich jetzt interessiert ist, wie du denn dann den Sprung geschafft hast, diese Abhängigkeit zu überwinden. Es ist ja wahnsinnig schwierig, auch mit dem, was du alles erzählt hast, auch dieser lange Prozess, dass du diese Entscheidung dann für dich getroffen hast, glaube ich, war ein ganz wichtiger Punkt, dass du gemerkt hast, ich habe ein Problem und ich will da raus. Wie waren denn da deine Schritte? Also wo hast du Hilfe gefunden? Was hat dir geholfen? Wie hat vielleicht auch noch dein Umfeld, deine Familie dazu beigetragen, dass du die Erkrankung überwinden konntest?
Also angefangen hat es tatsächlich mit diesem einen Abend, wo ich das Gespräch mit meiner Partnerin hatte und ich ihr gesagt habe, ich mache mir mal Gedanken. Und am nächsten Morgen habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich werde abstinent leben. Weil ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, aus diesem Strudel herauszukommen und das in den Griff zu kriegen. Weil ich einfach nicht glaube, dass ich mit einem geregelten Konsum sicher weiterleben kann und meinen Verantwortung auch gerecht werde. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich werd übermorgen noch mit einem guten Freund, alten Arbeitskollegen abends in den Biergarten gehen und was essen und Bier trinken. Und am nächsten Tag hatte ich mir rausgesucht, eine Live-Selbsthilfegruppe, Gott sei Dank gab es die zu Corona-Zeiten damals, zum ersten Mal zu besuchen. Und das habe ich dann gemacht, habe meinem Freund erzählt, hör zu, das ist heute das letzte Bier, was wir zusammen trinken, zumindest ein alkoholhaltiges. Und das ist total spannend, weil mir dieser Abend noch im Kopf ist. Und habe da wirklich auch schon gemerkt, boah, das ist ein Riesenschritt und ich freue mich da fast schon drauf, auch wenn ich nach wie vor eine wahnsinnige Angst hatte. Nicht, weil ich dachte, das kriegst du nicht hin, sondern was passiert jetzt mit meinem Leben? Werde ich nach wie vor Partys haben, auf denen ich ausgelassen tanzen kann, auf denen ich einfach auf Menschen zugehen kann, die ansprechen kann und so weiter. Das war tatsächlich noch eine sehr, sehr hohe Unsicherheit und da war ich sehr gespannt drauf. Bin dann in diese Selbsthilfegruppe gegangen. Da waren 20 Menschen ungefähr da, ein Moderator und jeder hat sich vorgestellt. Es waren nicht die anonymen Alkoholiker, sondern was Ähnliches, sage ich mal. Und da ging es so reihum. Man konnte sich, jeder konnte was sagen und was sprechen, was ausdrücken, seine Emotionen so ein bisschen beschreiben. Und das war der erste Schritt. Diese Gruppe habe ich genutzt für circa ein halbes Jahr. Das war immer einmal pro Woche abends und habe in der Zeit dann auch ein tolles Buch gelesen von Nathalie Stüben, das ist ihr erstes Buch. Und sie verkörpert ja so total den Ansatz, ohne Alkohol lebt man frei. Also wenn man mal unter dieser Abhängigkeit gelitten hat, wenn man mal süchtig war und man entscheidet sich zu dieser Nüchternheit, dann kann man sich ein Leben gestalten, was wirklich sehr, sehr glücklich ablaufen kann. Und das war, ich sag mal so, der Hauptimpuls, der mir gezeigt hat, okay, es muss nicht dieses stigmatisierte Bild dieser tickenden Zeitbombe. Ich meine, wenn wir hören oder lesen, oder ich habe das auch vor 15 Jahren wurde mir ein trockener Alkoholiker vorgestellt. Da dachte ich mir, boah, tickende Zeitbombe. Bloß nicht mit meinem Bier irgendwie zu nah an ihn rankommen, weil wenn der nur einmal dran riecht oder so, ist der sofort wieder in diesem Höllenstrudel drin. Also es war wirklich so das Bild einer tickenden Zeitbombe. Was ich dadurch, dann durch diesen Ansatz des positiven, der positiven Sichtweise einer überwundenen Abhängigkeit erst so richtig verinnerlichen konnte. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, dieser Ansatz ist genau der zu mir passt. Und seitdem ich sozusagen den immer mehr verinnerliche, muss ich fast schon aufpassen, und das ist wirklich auch so ein bisschen mein Thema, dass ich nicht zu euphorisch, vor allem mit meinem Freundeskreis, über die Abstinenz spreche. Weil natürlich habe ich noch viele Freunde, die trinken gerne Bier und trinken auch gerne manchmal sehr, sehr viel Bier. Und dann merke ich, dass es ein ganz dünnes Eis ist, wo ich versuchen muss, weil ich will nicht, also definitiv nicht missionieren, sondern maximal wirklich den Leuten, die sagen, hast du mal einen Tipp oder wie siehst du denn das, dann Hilfe zu geben. Das macht mir schon Spaß und ich weiß, dass das wirklich so ein sensibles Thema ist, weil ich will ja nicht von einem radikalen Verhalten in ein absolut anderes reinwachsen, sondern ich sehe es immer so, es ist jetzt eine wahnsinnig ausgewogene Balance zwischen Körper, Geist. Es ist schon auch wichtig, finde ich, dass man lernt, sehr bewusst mit dem Augenblick umzugehen. Und das habe ich schon seitdem auch, glaube ich zumindest, sehr stark verinnerlicht.
Martin, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist etwas, was sehr viel Mut machen kann, gerade sich über diese Stigmatisierung hinweg zu bewegen, ein Stück weit gegen diese Tabuisierung auch zu sprechen, die das ja in unserer Gesellschaft hat. Das ist das, was mich manchmal auch ein bisschen ärgert, muss ich sagen, dass wir auf der einen Seite dieses kulturelle Gut haben von Alkohol, dass man sich sogar rechtfertigen muss, wenn man nichts trinkt. Ich kenne das auch, weil ich nie Alkohol trinke, mein ganzes Leben. Also ich habe in meinem ganzen Leben keinen Alkohol getrunken. Das liegt daran, dass ich im Umfeld sehr viel Leid mit Alkohol erlebt habe tatsächlich und mich da sehr früh entschieden habe. Und auf der anderen Seite diese Stigmatisierung der Alkoholsucht. Deshalb finde ich es total super und mutmachend, dass du gesagt hast, brecht dieses Tabu und sprecht da einfach offen drüber. Du hast auch öffentlich in Videoformaten über deine Erkrankung gesprochen, auch unter Nennung deines vollen Namens und auch die Firma, in der du arbeitest, hast du genannt. Wie war denn das für dich? Also wie kamst du zu dieser Entscheidung, das zu tun? Wie hat sich das für dich angefühlt? Und wie war das auch in deiner Firma? Also hast du da vorher mal nachgefragt, ob du das machen darfst und haben die das sofort bejaht oder war das schwieriger?
Also das Verlangen, ein Video zu drehen in dem Format von Nathalie Stüben, was Gesichter hinter der Sucht heißt, das hatte ich tatsächlich schon vor ungefähr 3 Jahren. Ich habe das im Internet gefunden, nachdem ich ihr Buch gelesen hatte und habe mir das angeguckt und war fasziniert von der Offenheit, in der die Teilnehmenden dort über ihre Zeit gesprochen haben und dachte mir, das willst du auch mal machen und habe mich dann letztes Jahr im Herbst dafür entschieden, dachte mir, okay, ich bewerbe mich jetzt dafür und dachte mir dann, also es ist passt perfekt zu meiner Überzeugung und Euphorie und dem Drang, meine Freude auch nach draußen schreien zu können, ohne, ich sage es mal, meinen Freunden zu nahe zu treten, die gerne in Ruhe weiter trinken wollen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Und mein Coach, ich habe einen privaten Coach, mit der spreche ich ab und zu über irgendwelche Herausforderungen, auch im beruflichen Kontext. Und die hat zu mir gesagt, versuch doch, deinen Arbeitgeber als Partner zu gewinnen für diese Idee. Dann wirst du, wenn du ihn überzeugst, dass das eine tolle Sache ist, auch für das Unternehmen, dass Diversity und dass Offenheit und Mitarbeiterzufriedenheit sehr, sehr groß schreibt, dann kannst du damit eine Win-Win-Situation erzeugen. Und das habe ich dann gemacht, habe mir Mut zusammengefasst. Also ich glaube, in einer Woche habe ich mich vorbereitet auf das Gespräch mit meinen Chefs, 2 Chefs, einen in Deutschland, einen in Holland. Und habe die beiden angerufen und beide haben sofort gesagt, super, macht es, tolles Vorbild, wird vielen eine Hilfe, eine Stütze sein. Und also nur positive Resonanz in dem Gespräch. Ich war dann total happy, weil ich mir wirklich gedacht habe, es macht, also gerade Großkonzerne strahlen damit, überall die Regenbogenfahne aufzuhängen, was ich gut finde, was ich total wichtig finde, insgesamt über Diversity zu sprechen, das auszuflaggen und es einen sehr, sehr hohen Stellenwert beizumessen. Es gleichzeitig aber auch, wenn es um solche sensiblen und Tabuthemen geht, nicht auszugrenzen und tatsächlich zu leben, ist viel, viel wichtiger als die diversen Bilder unserer Homepages, sondern wichtig ist das, was wir innerhalb der Abteilung und innerhalb der einzelnen Büros leben. Und da dachte ich mir, und damit kannst du halt irgendwo ein Zeichen setzen. Yes, sie haben es mir bestätigt und sie sehen es genauso wie ich. Und ja.
Martin, toll. Ich finde es cool, dass du trotz Stolpersteinen da weitergegangen bist und es durchgeboxt hast. Genau, Videos mit Martin verlinken wir euch auch auf jeden Fall auch noch in den Shownotes, wenn ihr euch da noch mehr anschauen wollt. Es war sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr spannend, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Von mir auch vielen Dank.
Und ich danke euch für die Möglichkeit. Vielen Dank.
Ulrich, wir haben mit Martin heute gesprochen, der uns von seinem Doppelleben berichtet hat. Also zwischen wirklich absoluter Funktionalität und diesem ständigen inneren Kampf. Er hat es so als dunkle Wolke beschrieben. Welche psychischen Belastungen und Folgeerkrankungen entstehen denn durch dieses ständige Verbergen der Sucht? Und wie kommt es zustande, dass manche eben hochfunktionale Alkoholiker sind und es denen auch gelingt, das so geheim zu halten und so zu funktionieren?
Ja, wie erläutert, es ist natürlich gesellschaftlich sanktioniert, nicht? Und damit wird sehr viel Energie und Aufwand betrieben, das eigentliche Trinkverhalten vor selbst der Verwandtschaft, selbst der Ehefrau geheim zu halten, weil das sonst halt Stress gibt, nicht? Also da wendet sich die Gesellschaft ab. Das macht sie traditionell so. Na, deswegen ist der Alkoholkranke in Deutschland auch stark stigmatisiert, weil die Gesellschaft damit signalisiert, wir dulden dein, wir billigen dein Verhalten nicht, bitte ändere dich. Das kann der Kranke so alleine häufig eben nicht. Also wird auch mangels Alternativen, die dann vielleicht zur Verfügung stehen, also Therapieangebote, die da frühzeitig eigentlich angenommen werden sollten, wird halt der Lösungsweg gesucht. Ich verberge das lieber, ich versuche das so gut wie möglich zu tarnen, versuche das so wenig wie möglich zu zeigen und auffällig zu sein, sondern weiterhin erfolgreich zu sein. Wird man mit berichten mir hochfunktionelle Patienten dann auch mit Alkohol lockerer und ist nicht so gehemmt und dann vielleicht auch am Anfang beruflich erfolgreicher, hat mir da einen Patient berichtet, oder mehrere Patienten berichtet. Also Alkohol hat dann auch schon eine Funktion, die dann so zur Hochfunktionalität in irgendeiner Form dann positiv beiträgt, nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das in schwierigen Situationen wieder nimmt, wenn es einmal erfolgreich war, ist natürlich dann sehr, sehr viel größer. Ja, und der Aufwand ist groß, bis die Fassade halt dann irgendwann mal, kommt man nicht selber raus, halt dann zusammenbricht, weil dann Folgeerkrankungen eintreten. Da kann ja fast alles passieren, was die Psychiatrie zu bieten hat. Das reicht häufiger zu Angst und Depression, Entzugssymptome, ein schwerer Verlauf der Entzugssymptome beispielsweise, aber auch psychotisches Erleben, Depressionen und Ähnliches, mehr erhöhte Wahrscheinlichkeit von Unfällen, erhöhte Wahrscheinlichkeit von Traumatisierungen. Es gibt auch hirnorganische Erkrankungen, die dem folgen können. Also eine gesamte Palette, die halt ein toxischer Stoff, der Alkohol, eben verursachen kann. Ne? Und dann funktioniert das Konstrukt irgendwann mal nicht mehr, weil das Individuum, was eh schon zusätzlichen Aufwand betreiben muss, das alles möglichst geheim und vertraulich zu behandeln gegenüber der Umwelt, dann irgendwann mal das nicht mehr kompensieren kann.
Du hattest gerade das Umfeld schon angesprochen und Martin hatte ja eben auch ganz viel schon über dieses anstrengende Doppelleben erzählt, das er quasi führen musste, und mich würde jetzt nochmal interessieren, wie ist das, welche Rolle spielen da die Angehörigen dabei, quasi unterbewusst eine Sucht zu unterstützen oder vielleicht zu ermöglichen, weil sie zum Beispiel Alkohol besorgen, jetzt im Rahmen einer Party vielleicht oder einfach nur, weil man halt, früher war es ja gang und gäbe, dass man immer für Gäste mal was zu Hause stehen hat im Regal. Und das nennt sich ja Co-Abhängigkeit. Welchen Einfluss hat dieses Verhalten auf die Sucht und woher kommt das? Also wieso reagieren Betroffene und Angehörige so darauf?
Naja, der Begriff der Co-Abhängigkeit ist ein bisschen unglücklich und auch wird auch in der Fachszene auch kontrovers diskutiert. Also darunter versteht man üblicherweise Personen, die das Abhängigkeitsverhalten eines Betroffenen fördern, ne, meistens aus dem persönlichen Umfeld. Wie erläutert, ein unglücklicher Begriff, ne, weil der Co-Abhängige eigentlich nicht abhängig ist, sondern das Krankheitsverhalten des Betroffenen unterstützt, ne, fördert durch seine eigenen Verhaltensweisen. Es führt halt dazu, dass Angehörige natürlich auch nicht versuchen, mit dem Kranken so umzugehen, dass man nicht da auf Ablehnung, Aggression und Konflikt stößt. Nicht? Denn Verhalten auch in der Beziehung wiederzuspiegeln und zu sagen, das passt mir jetzt gar nicht, führt halt dann häufig zu emotionalen Auseinandersetzungen. Nicht? Und wenn die schon mal geschehen sind, Ehefrau spricht Ehemann an, du trinkst zu viel, na, Ehemann sagt, stimmt doch gar nicht, nicht? Und dann eskaliert ein Streit. Und viele suchen dann eher den Lösungsweg zu sagen, ja, lass ihn mal, ich lasse ihn in Ruhe, dann soll er trinken, wenn er meint. Ne? Und wenn ich, was ich sehr viel häufiger habe, dann zum Beispiel solche Personen zu Hause in den Entzug kommen, ne? Der unangenehm sein kann, Tremor, Angst, Unruhe, dann besorgen die auch Alkohol, damit der Entzugssyndrom weggeht, was es dann tatsächlich natürlich auch tut. Ne? Zum Teil wird er im fortgeschrittenen Stadium dann nur noch gegen den Entzug getrunken. Selbst Kinder haben das gemacht. Ne? Dann haben die Kinder von Alkoholkranken ganz selbstverständlich bestätigt, ja, der Papi braucht das, ne? Und ihm auch von der Tankstelle dann den Alkohol geholt. Also da kann man keine Intention unterstellen, sondern es gibt halt keine anderen Lösungsmöglichkeiten diesbezüglich. Nicht auch den schwierigen Weg zu gehen, der dann auch in die Hand des Profis gehört, jemanden, der offensichtlich damit ein Problem hat, nicht, und krank ist, ne, psychisch krank ist im eigentlichen Sinn, in eine Behandlung zu bewegen, ist eine ziemliche Aktion, nicht, da, wie gesagt, auch der Profi dafür Techniken anwenden muss, wie die motivationale Gesprächsführung, um Betroffene davon zu überzeugen, dass sie möglichst frühzeitig in eine Therapie einsteigen sollen. Das kann der Laie natürlich so nicht und sucht dann eben den Weg dran vorbei, irgendwie die Beziehung oder den Haushalt, die Familie aufrechtzuerhalten, trotz des Alkohols, nicht? Und mangels anderer Bewältigungsmechanismen wird halt dann der Alkohol eingekauft. Nur solange dieses System steht, ist natürlich auch die Änderungsbereitschaft sowohl von Betroffenen selbst, auch von der Umgebung eher gering.
Ulrich, der erste Schritt zur Hilfe ist ja, dass sich der Betroffene helfen lässt. Wie kann man das denn als Betroffener schaffen, dass man Hilfe zulässt? Und wie kann man vielleicht auch als Angehöriger da unterstützen?
Also viele, das ist tatsächlich von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Viele, die dann bei mir in Behandlung ankommen, da haben sich dann die Partner und das soziale Umfeld zurückgezogen. Ne? Also da ist zum Beispiel die Partnerschaft dann bei einer pausiert worden, als sie rückfällig wurde. Da hat der Partner dann grundsätzlich gesagt, ich ziehe aus, erst wenn du Behandlung gemacht hast und sofort komme ich wieder. Nicht? Oder auch sagen, ich hole jetzt keinen Alkohol mehr, ne? Unterlasse es auch, weil es mir nicht leisten kann und weil es auch gerade nicht meine Aufgabe ist, nicht? Irgendein Index, ein Fanal braucht dann meistens schon irgendeinen Anstoß, der dann dazu führt, dass dann in irgendeiner Form Beratung in Anspruch genommen wird, auch mit dem freundlichen Hinweis dann des sozialen Umfelds zu sagen, es gibt da einen Weg raus. Wir reden erst miteinander, wenn du da einen Termin in der Suchtberatungsstelle gemacht hast.
Ich muss jetzt doch nochmal nachfragen, Ulrich, weil das klingt so einfach und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, weil ich immer abgeblockt worden bin von der anderen Seite. Da ist kein Problem, das ist meine Belohnung für mein anstrengendes Tagwerk und so weiter. Ich lieg ja gar nicht unter der Brücke, weil man eben genau eben hochfunktional ist und das Bild dann wieder vermittelt und auch interessanterweise selbst als Alkoholabhängiger habe ich erlebt im Umfeld, das Bild hat ja ein Alkoholiker ist ja der, der als Penner unter der Brücke mit seinen Bierflaschen liegt und bei dem nichts mehr funktioniert. Bei mir funktioniert doch alles. Und diese vorsichtigen Hinweise, die ich immer wieder gemacht habe, ist es nicht vielleicht doch ein bisschen viel, wenn das jeden Tag ist. Das ist irgendwo eine Abhängigkeit, bis hin auch auf Abhängigkeitssymptome hinzuweisen und so. Das wurde immer abgeblockt. Und diese Idee, such dir doch Hilfe, da hier diese Anlaufstellen gibt's. Ich gehe mit dir dahin. Es hat alles nicht funktioniert und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, was ich da erlebt habe, kein Einzelfall. Was macht man denn da? Man gerät in so eine totale Verzweiflung auch als Angehörige dann.
Genau, das ist das große Problem, dass, wie gesagt, Betroffene dann wenig motiviert sind. Es steht der Tropfen höhlt den Stein, nicht? Aber irgendwann mal müssen sie natürlich auch sich selber schützen und keiner was davon, dass dann auch noch die Angehörigen die kompensieren deswegen und in Burnout und in die Depression eben wandern, nicht? Also vermutlich muss man sich dann auch abgrenzen und zurückziehen. Nicht und sagen kann, ich komme wieder, wenn mal Hilfe in Anspruch genommen wird. Das ist ein bisschen ein drastischer Schritt, aber bei manchen anders geht es vermutlich nicht anders. Ich meine, das ist auch bei anderen psychischen Erkrankungen, beispielsweise Angsterkrankungen und Panikstörungen. Es ist durchaus ja auch so, dass das jahrzehntelang funktioniert. Die Patienten sind furchtbar belastet, haben Panikattacken jeden Tag und versuchen trotzdem zu funktionieren, nicht? Oder einer ist dann immer mit der U-Bahn gefahren, hat dann, weil er da Panikattacken hatte, sich dann vor der Arbeitsstelle das Hemd gewechselt, damit das Durchgeschwitzte nicht gesehen wird. Also Funktionalität heißt noch nicht, dass deswegen nicht trotzdem eine Erkrankung dahinter stehen kann. Na, Betroffene sehen das nicht ein und vermutlich braucht es eben richtig ewig Zeit, bis da so etwas wie zumindest eine Beratungsbereitschaft eben besteht, wo man dann weiterhelfen kann. Ohne das wird es nicht gehen. Ja, man braucht einen langen Atem und man muss den richtigen Punkt erwischen, halt ein bisschen Zufall und Glück haben, um den Betroffenen dann am richtigen Moment zu erwischen, damit er sich, er oder sie sich dann auch in Beratung begeben kann. Die Verleugnungstendenz, auch aufgrund der eigenen Schuldgefühle auf der einen Seite und der Sanktionierung und Stigmatisierung der Gesellschaft ist entsprechend hoch. Ne? Und dann blockieren sich natürlich auch viele für sehr, sehr lange Zeit so etwas wie eine professionelle Behandlung in Anspruch zu nehmen oder überhaupt zu besuchen, richtig.
Also dranbleiben oder sich selbst dann auch schützen, wenn es notwendig wird.
Ganz wichtig, weil die es hat keiner was davon, dass dann die Ehepartner mitbehandeln müssen, nicht, weil die natürlich schwerste Depressionen entwickelt haben, weil sie eben mit ihren Mitteln auch dann Sanktionen nicht weitergekommen sind.
Welche unterschiedlichen Therapieansätze gibt es für Betroffene?
vielfältig. Also das deutsche Suchtsystem ist sehr relativ elaboriert. Das reicht eben von ambulanten Angeboten, ganz initial mal die Suchtberatung. Nächster Schritt ist dann bei den schwerer Kranken eine qualifizierte Entzugsbehandlung. Alkoholentzug kann mal gefährlich werden, gerade dann bei Patientinnen und Patienten, die das schon häufiger hinter sich haben. Also macht einen stationären Entzug. Und weil die körperliche Entgiftung alleine nicht besonders sinnvoll ist, heißt, man braucht dann eine qualifizierte Entzugsbehandlung, wo man auch nochmal über die Ursachen der Erkrankung, somatische Komorbidität sich anschaut und diagnostiziert und ein psychotherapeutisches Programm anbietet aus kognitiver Therapie, Psychoedukation, damit die auch selber erfahren, die Betroffenen, was da an Krankheitssymptomen und Ursachen vorliegen und drittens die motivationale Gesprächsführung, damit sie da auch motiviert sind, dann hinterher eine weiterführende Therapie zu machen.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen wirklich interessanten Informationen. Ich habe auch selbst viel mitgenommen und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Hilfestellung für Betroffene und auch für Angehörige. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Aber gerne. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
In unserer nächsten Folge sprechen wir über den Feind im Kopf, die Migräne. Wir klären die Ursachen und Auslöser einer Attacke, warum mehr Frauen unter Migräne leiden und welche wirksamen Behandlungsmethoden es heute gibt. Falls ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr uns einen weiteren Themenvorschlag für unseren Podcast machen möchtet, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet unseren Podcast doch auf Spotify, Apple Podcast und Co. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.